Aber den Segen, den hat er uns zugänglich gemacht, und zwar voll und ganz. Das heißt, alle Wenn-Dann-Bedingungen in der Bibel, die du findest, nimm sie und tu das Wenn und hab das Dann. Amen. Und hier steht einiges über das Wenn da. Da gucken wir auch gleich nochmal rein. Das Gesetz zu beachten, es vor Augen zu haben und im Mund. Und dann steht da, möchte Gott, dass du erfolgreich bist. Es ist überhaupt wichtig zu wissen, was Gott will, oder? Wenn ich nicht sicher bin, dass Gott wirklich möchte, dass ich erfolgreich bin, dann kann ich ganz anders enden in diesem Leben. Ich werde trotzdem in den Himmel kommen. Auch Leute, die ein Armutsgelübde machen, kommen in den Himmel, wenn sie Jesus von Herzen lieb haben. Aber vielleicht könnten wir in diesem Leben mehr bewirken, wenn wir wissen, wie Gott über Erfolg wirklich denkt. Und es ist natürlich nicht das Geld, was uns erfolgreich macht. Aber das Geld ist ein Teil eines Lebens, das von Gott gesegnet wird und das wir auch benutzen dürfen. Geld ist immer ein Mittel zum Zweck. Das Geld ist wertneutral. Geld ist nicht gut und nicht schlecht. Es ist so gut wie der, der es hat. Kannst einen Killer damit bezahlen oder ein Waisenhaus bauen, beides mit demselben Geld. So, dann wird es gut oder wird schlecht. Das ist wie bei den Hunden, ne? Die bösen Kampfhunde. Ist nicht wirklich immer am Hund, gut oder schlecht zu sein. Das liegt in der Regel am Halter. Wenn ich den Hund lang genug drehe, wird es ein bösartiger Hund. Gott hat dich von Anfang an dafür bestimmt, erfolgreich zu sein. Und die Formel, die auch hier geschrieben stehen, die wir uns auch noch in anderen Zusammenhängen angucken, die ist so einfach, dass es schon fast nicht zu glauben ist. Ich nenne euch die Formel. Matthias hat sie mir ja letzte Woche schon, oder war das? Marian hat sie mir letzte Woche ja schon fast weggenommen. Also, ich bin noch mit dem Reden drüber. Er hat die Formel hier genau genannt. Genau die Formel, die ich schon vor 2 Wochen bei der Predigtvorbereitung aufgeschrieben habe und die ich schon seit 20 Jahren in meinem Leben so wichtig nehme. Das ist gut so. Jünger sollen das um Herzen haben, was sie selbst gelernt haben. Die Formel ist folgende. Das richtige Tun plus das richtige beständig Tun gleich Erfolg. Ich wiederhole. Das richtige Tun plus es beständig Tun gleich Erfolg. Das ist die Formel, die du in deinem Leben nie mehr vergessen solltest. Wenn du alles vergisst, was ich heute predige, die Formel, nimm mit. Sie wird dich immer wieder retten, buchstäblich. Sie hat mich gerettet aus einer Finanzkrise, in der ich mal vor 9 Jahren tief, tief drin war und ich dachte, ich komme nie raus. Die hat mich gerettet vor gesundheitlichen Problemen. Kennt die Geschichte, meine Knie zum Beispiel, aber es gab auch schon andere Situationen, wo es mir ähnlich schlecht ging. Das Richtige nicht aufhören zu tun. Viele tun das Richtige. Vielleicht hast du heute hier das prophetische Wort gehört, du bist ein Finanzproblem und hast gesagt, jetzt säh doch mal was aus, gib doch mal Geld. Dann machst du das vielleicht 1, 2, 3 Wochen, dann hörst du wieder auf. Und dann kommst du und sagst, funktioniert nicht. Verstehst du, was ich meine? Stell dir vor, wenn du heute beginnst, egal in welchem Bereich du gerade Hilfe brauchst, wenn du heute beginnst, das Richtige zu tun, und es, sagen wir mal, die nächsten 5 Jahre nicht aufhörst zu tun, ganz egal, was passiert in dieser Zeit. Möglicherweise wird deine Diagnose schlimmer, die Schmerzen nehmen zu, die Hoffnung schwindet, aber du machst trotzdem das Richtige. In dem Fall proklamierst du das Wort über dir immer und immer wieder. Du dankst Gott für deine Heilung, jeden Tag, ein paar hundert Mal von mir aus. Und du hörst nicht auf, alle halten dich für völlig durchgeknallt, weil du nicht aufhörst und dich nicht hinreißen lässt, über deine Krankheit zu sprechen, sondern du sprichst nur über deine Heilung, über deine Gesundheit. Und du machst es, sagen wir mal, 5 Jahre lang. Und in diesem Zeitraum, zum Ende dieses Zeitraums, bricht deine Heilung durch. Richtig durch. Es wird manifest. Die Probleme sind nicht mehr da. Dann frage ich dich, was ist besser? Es durchzuziehen und es zu haben oder es nicht zu tun und nach 5 Jahren denselben Zustand zu haben wie vorher? Machen wir uns nichts vor. Wenn wir Veränderung wollen, müssen wir verändern. Wenn ich andere Ergebnisse in der Zukunft haben möchte als in der Vergangenheit, muss ich etwas verändern in meinem Leben. Wenn ich nicht das haben will, was alle haben, dann muss ich etwas anderes tun, als alle tun. Das sind Erfolgsgeheimnisse, die sind nicht von den Erfolgstrainern erfunden, sondern die sind urbiblisch. Wenn Abraham nie aus seinem Land rausgegangen wäre, er hätte nie gehabt, was er nachher hatte. Er hätte genau dasselbe Leben gehabt wie alle anderen Leute in seinem Ort auch. Mondgott, Sonnengott und Co. angebetet und irgendwann gestorben, das war's. Gott ruft uns raus aus einem alten Leben. Er ruft uns in ein Leben im Geist. Und ich möchte euch jetzt, die Formel habe ich euch ja auch aufgeschrieben. Das Richtige tun plus Beständigkeit gleich Erfolg. Jetzt noch eine Schriftstelle, weil ich möchte über zwei Dinge heute sprechen. Nämlich über das Richtige zu tun und über Beständigkeit. Das sind meine zwei großen Punkte heute. Über nicht mehr und nicht weniger. Das Richtige tun. Galater 6, Vers 9. Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Der Grundtext hat dieses Wort, was gut ist, übersetzt mit was richtig ist. Also man kann statt gut auch richtig einsetzen und es wird vielleicht ein bisschen verständlicher. Werdet nicht müde zu tun, was gut oder was richtig ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf. Denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Das Problem hierbei ist natürlich, wann ist denn bitte die gegebene Zeit? Oder wie es die Schlachter schreibt, zur bestimmten Zeit. Wann ist die bestimmte Zeit? Wann ist Erntezeit? Die Amerikaner sagen, wann ist Payday? Wann gibt es endlich? Wann? Wenn es nach uns ging, doch bitte sofort. Warum warten, wenn ich es heute haben kann? Unsere Gesellschaft inzwischen funktioniert nach diesem Fast-Success-Prinzip. Fast-Food, Fast-Faith, nee. Was kriegen wir alles schnell? Schnell kriegen. Ich gebe was, also möchte ich schnell was zurückhaben. Wir sehen hier in dieser Bibelstelle den glasklaren Weg zum Erfolg wieder beschrieben. Das war mein persönliches Rhema-Wort vor ein paar Jahren, wo es mir ganz übel ging. Und Gott zu mir tatsächlich durch dieses Wort so klar gesprochen hat, ich habe es nie wieder vergessen. Ich bin nicht der, der sich Bibelstellen so leicht merkt, aber diese Schriftstelle, die ist mir nachgegangen und die hat mich so gesegnet. Ich habe verstanden, vielleicht nimmst du das auch mit, vielleicht ist es auch dein Rhema heute. Ich habe verstanden, dass es darum geht, das Richtige zu tun und nicht aufzuhören, egal was kommt. Wo wir in unserer finanziellen Krise waren, wir brauchten eigentlich nicht mal darüber nachdenken, ob wir den Zehnten geben, geschweige denn Opfer geben können. Wir brauchten nicht mehr wirklich nachdenken, weil es war gar nichts mehr da. Aber wir haben es nicht aufgehört. Ja, wie habt ihr? Kann ich euch auch nicht mehr so genau sagen. Irgendwie. Aber für uns war klar, wir würden eher unser Brot links liegen lassen als das. Weil wir glauben, dass es richtig ist, das zu tun. Ist die Frage, was du glaubst, was richtig ist. Ist die Frage, was du vom Wort her erkannt hast. Darum geht's. Du musst nicht glauben, was ich dir sage. Du musst glauben, was das Wort dir sagt. So find raus, was sagt das Wort in deiner Situation, wo du gerade heute stehst. Was ist richtig zu tun? Wenn Lust kommt zum Beispiel. Sexuelle Versuchung für Mann oder für Frau in irgendeiner Form. Was ist das Richtige zu tun, wenn Pornografie anklopft? Bei uns Männern vielleicht eher als bei Frauen. Oder wenn der nette Nachbar wieder mal nach Zuckerfragen kommt und dabei so viele Komplimente für dich, liebe Frau, hat. Was ist zu tun? Was ist das Richtige? Und tu das und hör nicht auf damit. Sieht so aus, als ob es was kostet. Am Anfang sieht es immer so aus, wenn du das Richtige tust, als ob es dich was kostet. Und es kostet dich ja auch was. Zumindest Überwindung. Du musst Menschenfurcht überwinden, du musst Ängste überwinden. Kann ich mir das leisten? Kann ich das? Aber das Ergebnis ist doch, worum es geht. Das Richtige tun. Ich habe dafür 7 Punkte nach unseren 7 Predigten. Die möchte ich uns jetzt in Würze und Kürze weitergeben. Der erste Punkt, das Richtige, was uns erfolgreich macht zu tun, ist, der Captain auf der Brücke zu sein. Werde Captain eines Rettungsbootes. Viele sitzen hier. Über 30 Männer und Frauen sind entschieden, Captain zu sein auf einem Rettungsboot. Mit unterschiedlichem Erfolg, unterschiedlicher Dichte in ihrer Zelle, aber mit dem leidenschaftlichen Herz einen Unterschied machen zu wollen, wenigstens für eine Person. Das ist für mich Captain eines Rettungsbootes. Du musst nicht 12 und 20 und 100 haben. Eine Person, wo du dein Leben investierst, wo du das weitergibst, was Gott dir gegeben hat, was du durch deinen Zellleiter bekommen hast, wo du investierst, wo du sagst, ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein, ganz praktisch. Ich bin Captain eines Rettungsbootes. Wir werden, wie gesagt, dieses Jahr mindestens 8 neue Captains einweihen hier und ich hoffe, es werden noch ein paar mehr. Es geht um das Tal der Entscheidungen. Ihr erinnert euch aus dem ersten Film. Hier sehen wir die Küstenwache, die verzweifelt das Rettungsboot oder das Rettungsschiff ruft, um die Boote auszusenden, damit viele gerettet werden können. Nur 2 Stück gingen letztendlich, ich glaube 2 oder 3 gingen ins Wasser und konnten dann die vielen, vielen Opfer versuchen zu retten. Die Frage damals war, Was hat Vorrang? Die Ausrüstung des Schiffs oder der übergeordnete Auftrag? Und die Antwort war der Auftrag. Es geht um den Auftrag. Den Auftrag zu erfüllen ist unsere Lebenseinstellung, unsere Überzeugung hier als Christen. Wir haben einen Auftrag hier auf dieser Welt. Wir sind nicht nur hier, um Gemeinde zu spielen, um uns wohlzufühlen, um Organisationen zu bauen. Das sind alles Nebenprodukte, die nötig sind, damit wir unseren Auftrag gezielt durchführen können. Die Frage ist, haben wir unser Rettungsboot schon ins Wasser gelassen und damit begonnen, die aus dem eiskalten Wasser zu ziehen, die am Ertrinken sind? Oder sind wir immer noch mit dem Anmalen und Dekorieren des Bootes auf dem Trockendock beschäftigt und wollen nicht aufhören, unsere Begeisterung über das schöne neue Boot mit weiteren Partys für Jesus zu feiern? Darf ich so offen reden heute Morgen? Die Party ist längst vorbei. Es wird draußen immer übler. Immer übler. Und ich bin kein Endzeitprophet dieser Art. Aber ich habe offene Augen. Es wird immer übler draußen. Die Leute haben keine Hoffnung mehr. Die wissen gar nicht mehr, auf was sie sich stützen sollen. Die Wirtschaftskrise reißt vielen die Beine weg. Wir reden von 1 Million zusätzlichen Arbeitslosen bis zum nächsten Jahr um die Zeit. 1 Million Menschen, die wieder die Beine weggezogen bekommen und nicht wissen, wo es weitergeht. Jesus ist die Antwort. Und wir kennen sie. Wir kennen ihn. Wir lieben ihn. Wir gehen mit ihm. Wenn wir es ihnen nicht sagen, wer soll es dann tun? Wir sind alle berufen, Kapitän zu sein. Auch die, die es noch gar nicht glauben oder sich gar nicht zutrauen. Deine Berufung ist klar. Aber lässt du dich auch ausrüsten? Gehst du den Weg? Lebst du in aktiver Jüngerschaft zu jemandem, der sich in dich hinein säen möchte und dir gute Dinge weitergeben möchte, dich befestigen will in deinem Glauben, dich jüngern will, trainieren will und dich wieder aussendet irgendwann, dann, dass du hier stehst und sagst, und ich starte jetzt eine Zelle im Glauben. Ich habe keine Ahnung, wie es wird. Die meisten haben übrigens so angefangen. Ich weiß nicht, wer da kommen soll. Aber mein Herz ist klar. Ich werde diese Zeit die Woche reservieren und werde einfach da sein. Ich werde alle einladen, die ich kenne, und dann ist Gott dran. Das Training hierfür beginnt bald. Leiterschule 2. Denkt dran, es gibt noch die Möglichkeit, sich anzumelden. Der Matrose Jack Milne hieß er, glaube ich. Er sprang. Er ist gesprungen. Er hat nicht viel überlegt. Er hat nicht mal seine Klamotten ausgezogen. Er ist gesprungen, weil da jemand am Ertrinken war. Und er war die letzte Chance. Und als Zellleiter hast du begonnen, das Richtige zu tun. Meine Gratulation dazu. Du hast begonnen, das Richtige zu tun. Aber ich möchte dir auch sagen, da ist jemand, der überhaupt nicht daran interessiert ist, dass du damit beständig weitermachst. Da ist jemand, der sehr daran interessiert ist, dich zu entmutigen, dass du alles hinwirfst und sagst, klappt nicht bei mir. Wenn du es 10 Jahre gemacht hast, bin ich gerne bereit, mit dir darüber zu reden, ob es nicht klappt. Weil ich glaube, dass innerhalb von 3 Jahren jeder Frucht bringen wird. Das hat der Herr mal gesagt über einen Baum, der unfruchtbar war und ausgerissen werden sollte. 1 Jahr noch. Wenn der Herr sagt, dann ist Frucht da, dann ist Frucht da. Wenn es nur einer ist, weißt du, wo du einen Unterschied gemacht hast zwischen Himmel und Hölle, dann ist es Frucht. Ehre sei Gott. Bleib also dabei, das Richtige zu tun. Und achte darauf, dass deine Zelle auf das Erreichen Verlorener ausgerichtet ist. Und nicht zum Vergnügungsschiff für die Geretteten mutiert. Denn die Gefahr ist immer da. Wir gehen sehr schnell in unseren alten Trott zurück, wenn wir eine Weile lang etwas gemacht haben. Und nicht aufpassen, ob wir noch die Schärfe behalten, ob wir noch die Richtung beibehalten. Habe als klares Ziel, dass von deinem Boot weitere Rettungsboote ins Wasser gelassen werden. Und lass bei jeder Leiterschule 2, die beginnt, wo du niemanden hinschicken kannst, dass ein Stich durch dein Herz geht und sage, warum ist jetzt keiner von meiner Zelle dabei? Wie kann ich sie ermutigen? Wie kann ich sie besser trainieren? Hol dir Hilfe von deinem Zellleiter. Du musst dir nicht jeden Schuh anziehen, aber lass uns alles tun, was wir können, um den Auftrag zu vollenden. Zweiter Punkt. Liebe bewahrt vor der Hölle. Vielleicht könnt ihr es nicht so gut sehen ganz hinten, aber das ist ein Wolf in einem Schafspelz. Und die gibt es, diese Wölfe. Die gibt es, die schleichen sich ein, die kommen sogar in Gemeinden manchmal rein. Es gibt Menschen, die junge Gläubige vor allem wegdrücken von Gott. Entscheide dich für einen Lebensstil der Liebe. Denn so real wie die Hölle ist die Liebe des Vaters, der alles getan hat, um der verlorenen Menschheit den Weg nach Hause zu zeigen. Diese Liebe ist unsere Motivation. Er ist ein Liebesfresser und Liebeskiller. Er möchte dir Hass und Bitterkeit geben, Er möchte dafür sorgen, dass du alles hinwirfst, dass du nicht das tust, wozu Gott dich berufen hat. Er möchte, dass du das Richtige nicht in Beständigkeit weitermachst. Weil es anstrengend ist. Und ich sag dir was. Red mal mit Landwirten. Ich komme ja aus dem Gärtnerberuf. Ich habe es ja 3 Jahre lang selbst erlebt. Die Erntezeit war immer die anstrengendste. Und ich war auch im Staudenbetrieb. Da haben wir richtig körperlich die Stauden aus dem Boden gegraben und geerntet. Erntezeit ist die anstrengendste Zeit. Viel anstrengender als die Saat, wo du vorne an der Pikiermaschine stehst oder vorher das Saat. Das geht aus. Ja, genau. Abigail. Dankeschön. Das war ein Amen. Aus Kindermund. So, ja, es kostet Arbeit, es kostet Kraft, es kostet Zeit, es kostet Energie. Es wird dich an die Grenze führen, wo du bisher noch nicht warst. Sonst ist es keine richtige Ernte. Wir werden Ernten erleben, die uns alle, auch als Gemeinde, an die Grenzen führen dessen, was wir bisher gesehen haben und erlebt haben. Und das wollen wir doch, oder? Ja, eine Handvoll. Wer will das noch? Wer will weitergehen als bisher? Okay. Dann können wir dieses Land verändern. Die Augen der Liebe, die schauen hinter die oberflächlichen Masken dieses Lebens. Und die wissen eins, Menschen sind niemals dein Gegner. Nie, egal was Menschen dir antun, es sind nie die Menschen, die dein Gegner sind. Es sind die Mächte hinter ihnen. Und über die haben wir Macht und Autorität. Und nichts wird uns irgendwie schaden, wenn wir in der Liebe Gottes bleiben. Wenn Liebe unsere Motivation ist, egal für was. Liebe ist meine Motivation, wenn ich jemanden kritisieren oder korrigieren muss. Wenn es nicht aus Liebe passiert, au, verletzen wir einander. Stimmt's? Selbst ein Kompliment nicht aus Liebe heraus kann tödlich sein, kann eine Falle sein, kann üble Dinge hervorrufen. Lass Liebe das sein. Nicht Berechnung, nicht Kalkulation, nicht, wenn ich das mit ihr mache, kriege ich auch was zurück. Nein, Liebe erwartet nicht den Rückfluss. Du siehst dann das Potenzial, du siehst Verletzungen, du siehst aber auch Wert und Sehnsucht nach echter Liebe und Annahme in Menschen, die bedingungslos sein muss. Menschen sehen sich danach, einfach angenommen zu werden, so wie sie sind. Nicht erst, wenn sie was geschafft haben, wenn sie irgendwo richtig sind. So liebe Menschen, so wie sie sind. Selbst der immer noch mit seinem Klimmstängel vor der Tür steht. Selbst der ein anderes Problem noch nicht unter die Füße bekommen hat, vielleicht nach Jahren. Liebe fragt nicht danach. Liebe versucht natürlich zu helfen und weiß auch um die Notwendigkeit desselben. Aber erstmal ist Liebe bedingungslos. Ich habe meiner Ehefrau gesagt, lieb deinen Mann so, wie er ist. Weil du hast keine Ahnung, ob er das, was du an ihm nicht magst, jemals unter die Füße kriegt. Wenn du darauf wartest, wirst du vielleicht ein Leben lang warten. Und du verschenkst die kostbare Zeit, die ihr zusammen hättet. Wir können nicht einander so ändern, wie wir das oft wollen. Ich kann nicht meine Frau genauso machen, wie ich bin oder wie ich sie will. Und sie kann das mit mir nicht tun. Wir sind verschiedene Persönlichkeiten. Und die Liebe lässt erstmal stehen und sagt, okay, ich sehe deine Schwäche. Okay, ich liebe dich. Schön, dass du daran arbeitest. Und ich freue mich über jedes Engagement, was du da zeigst. Aber wenn du es nie beendet bekommst in diesem Leben, meine Liebe steht. Weil sie ist bedingungslos. Und wenn wir diese Liebe nicht haben, dann sollten wir vielleicht mehr zu ihm gehen. Und erleben, wie er uns liebt. Trotzdem wir so sind, wie wir sind. Du hast ein Wort über Ehe, fand ich ganz spannend. Ich so nicht, wir lieben Ehen. Wir lieben Ehepaaren zu dienen, wo immer wir können. Und wir haben verstanden, dass die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau so massiv sein kann, dass wenn die Liebe hier nicht so da ist, die Liebe, die den anderen stehen lässt, obwohl er völlig anders denkt, anders fühlt als ich selbst, dann komme ich nie in diese Gemeinschaft, dieses Einssein, wenn ich mich nicht als Ergänzung verstehe zu meiner Frau. Ergänzung heißt, es muss anders sein, sonst passt es nicht. Zwei identische Dinge, das passt nicht ineinander. Es müssen unterschiedliche Formen sein, die zusammenpassen. Nicht nur körperlich, auch seelisch und geistlich. Reinhard Bunke sagte, wir müssen die Menschen so warnen, als wären es unsere eigenen Kinder, die an einem Abgrund wandern, am Abgrund eines Vulkans. Und wenn wir uns das nur kurz vorstellen, ist es überhaupt keine Frage, dass wir Menschen retten wollen. Wenn mein Kind am Abgrund, egal welcher Abgrund, spazieren gehen würde, würde ich es mit allem retten, was ich habe und kann. Wenn wir so mit anderen Menschen umgehen, nicht gegen ihren Willen, aber in dieser liebevollen Art, einladend, einwirkend, ermutigend, dann wird viel sichtbar. Denn der Dienst der Verkündigung, und ich meine nicht die Verkündigung von hier vorne allein, ich meine die Verkündigung in jeder Weise, die wir können, von Mann zu Mann, das sind die wichtigsten Verkündigungsdienste, die wir tun können. Das Einzelgespräch, Auge in Auge, beziehungsmäßig verkündigen, ist das vielleicht größte Vorrecht unserer Zeit. Es ist der Dienst, durch den Gottes Liebe anderen sichtbar wird. Weil sie können dir in die Augen schauen und ins Herz. Wir müssen es glauben, weil ich stehe hier vorne. Mich kann nicht jeder so ins Herz schauen in diesem Moment. Aber wenn ich mit einem allein spreche, dann kann man schon viel tiefer blicken, wisst ihr? Drittens, der Treuefaktor. Gott hat ein einziges, unveränderliches Kriterium für seine Berufung in den Dienst. Und das ist Treue. Treue ist so wenig wie Liebe und Gehorsam ein Gefühl. Bootsmann Brock war einfach dabei, das Richtige zu tun. In diesem miesen Wetter, ganz alleine. Er wusste nicht, wer noch kommt, kam nachher nur eine Handvoll Leute. Aber er tat seinen Dienst, er war an seinem Platz. Und wir Christen sind solche Leute. Wir stehen an unserem Platz, selbst wenn wir ganz alleine stehen. Und manches Mal habe ich ganz alleine gestanden, weil niemand mitmachen wollte bei irgendwas Neuem. Aber Gott hat gesagt, ich habe es getan und es wurde gut. Ist nicht so wichtig, weißt du, wenn Gott dir etwas sagt zu tun, dann warte nicht, bis eine Mehrheit aufsteht und dir folgt. Dann fang an, es zu tun. Und du wirst sehen, Menschen folgen. Wenn Gott beruft, folgen Menschen. Wenn nicht, war es eine eigene Idee, ist okay, war ein Versuch wert. Hörst du wieder auf damit und fragst Gott, was willst du eigentlich? Amen. Ja, lass uns ein bisschen entspannt sein bei dem Ganzen. Das Gott reden zu hören, ist doch genau das, was unser Leben ausmacht. Was wir lernen müssen, mehr und mehr im Geist zu wandeln. Aber wer ist perfekt darin? Wir alle geben uns viel Mühe. Und einige sind weiter als andere. Und doch sind wir alle auf dem Weg. Wir werden Fehler machen, es gehört dazu. Aber ich mag lieber jemanden, der Fehler macht aus Eifer für Gott, als jemand, der sich nie bewegt. Weil er Angst hat, Fehler zu machen. Wieder frei nach Reinhard Bunke. Die den Willen Gottes tun werden, suchen werden überholt von denen, die den Willen Gottes tun. Der Treuefaktor. Diese Treue ist ein Charaktermerkmal, das durch getroffene und in Beständigkeit umgesetzte Entscheidungen zur Reife und zur Entfaltung kommt. Das griechische Wort für Treue leitet sich vom selben Wort ab, was für Glauben im Neuen Testament gebraucht wird oder für Vertrauen. Treue entscheidet zwischen Christen und Jünger. Christ sein kann man letztendlich auch, ohne dass man immer treu bleibt. Man hat sich irgendwann bekehrt, man hat seine Fahrkarte, 6000-Punkte-Karte von Himmel geholt und sitzt die Zeit ab, bis es soweit ist. Die Enttäuschung wird groß sein im Himmel, das möchte ich dir jetzt schon sagen. Darüber schweigt die Bibel ja nicht. Aber du kommst irgendwie rein, wie durchs Feuer hindurch, schreibt Paulus. Aber wir werden ja anders sein, oder? Wir gehen da ja nicht rein, so mit zerfetzten und verbrannten Kleiderresten und stehen dann da zur Scham von allen als echt arm da. Das ist dann wirklich Armut. Wir stehen da als die, die bis zum letzten Augenblick das tun, was der Herr gesagt hat. Und die dann die Worte hören werden von Gott. Die Worte, für die mein Leben steht, für die ich lebe. Gut gemacht, treuer Knecht. Zieh ein zur Freude deines Herrn. Das wollen wir erleben. Das wird der Tag sein, wo wir all diese Mühe und Plage in Relation sehen und verstehen, was Paulus sagte, dass all die Drangsal dieser Zeit nichts ist, Dreck ist im Vergleich zur Herrlichkeit. Paulus hat den Himmel gesehen, er hat eine Offenbarung gehabt darüber. Er war mal kurz da. Und es hat ihm Kraft gegeben, all das durchzustehen, was dann kam. All die, er ist gesteinigt, er ist geprügelt worden, er ist im Schiff zweimal untergegangen und hat üble, üble Sachen erlebt von seinem eigenen Volk her. Aber er hat nicht aufgehört, das Richtige zu tun. Deswegen haben wir heute einen großen Teil des Neuen Testaments von ihm hier drin. Deshalb ist die Gemeinde überhaupt entstanden in der Form. Denn die Urchristen, die Urgemeinde ist nicht rausgegangen evangelisieren. Paulus ist rausgegangen mit einer Handvoll Leuten. Die Jerusalemer, die haben so lange Kirche gespielt, bis die große Krise kam und die Verfolgung kam und sie raus mussten. Dann fingen sie auch an. Hat aber ein paar Jahrzehnte gedauert, bis es soweit war. Wahrscheinlich etwa 30 Jahre. Preis sei Gott für Paulus und preis sei Gott für dich. Hier sitzen viele Paulus und Paulinen hier. Nur Menschen, die Gott treu dienen und ihn über sich herrschen lassen, können ganz begreifen, was es heißt. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Für alle anderen ist das vielleicht ein Motto oder irgendeine interessante Weisheit. Aber die wissen, was das meint. Jawohl, ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Und diese Woche wird nicht enden, ohne dass ich nicht Segen war. In irgendeiner Weise. Es gibt so viele Möglichkeiten, Segen zu sein. Wir schicken jedes Kind aus dem Haus jeden Morgen. Ohne diesen Satz kommt gar keins raus. Die müssen das nachsprechen. Vielleicht am Anfang noch einfach nachgesprochen. Aber wir hoffen, dass es immer mehr und mehr zur Erkenntnis werden. Sie erkennen, jawohl, ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Damit verlassen sie das Haus. Manchmal noch ins Bett kommt mein kleiner Sohn und steht dann vor mir und sagt, Papa, ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Gute Nacht. Wunderbar, Halleluja. Er kam neulich zu uns, er saß im Tisch, im Küchentisch neben uns und wir waren im Frühstück oder Mittagessen. Und dann kam so eine tiefe Weisheit aus diesem Jungen, die uns alle blatt gemacht hat. Ich weiß nicht, kriege ich es zusammen. Er sagte, weißt du es noch genau? Ich weiß die Situation, aber den Satz kriege ich. Er sagte, Papa, wie kann man denn ohne Gott leben? Das geht doch gar nicht. Und dann hat er ein paar Beispiele genannt. Das und das, wenn das passiert und ich habe Gott nicht, wie soll das denn? Also es war so klar. Und so dachte ich, wow, ich wollte, jeder von uns hätte das so begriffen. So ist es nämlich. Ja, es ist so. Wie kann denn jemand ohne Gott? Wie geht das denn? Er hat wirklich gefragt, er wollte es wissen. Was macht er denn, wenn er krank wird? Genau, das hat er gesagt. Was macht er denn, wenn er krank wird? Der kann ja gar nicht beten. So, stimmt. Und so oft hat er Heilung erlebt durch Gebet, so oft. Sein Name ist Programm. Rapha, El Rapha, der Gott, der heilt. Oh, preis sei Gott für gute Namen. Echte Jünger begeben sich in echte hingegebene Jüngerschaft zu dem Mann Gottes, zu der Frau Gottes, die Gott dir geschenkt hat als Zellleiterin. Die machen das. Die fragen dich, was hast du mir zu sagen? Keiner will dir irgendwas sagen. Das Letzte, was irgendein Zellleiter mit dir tun wird, ist dich zu manipulieren. Das ist nicht unsere Aufgabe und alles, wogegen wir stehen. Aber wir glauben, dass wir einen guten Rat haben. Und dass wir die wirklich wollen, einfach segnen können mit Offenbarungserkenntnis, mit Einsichten, die tiefer gehen, als was bisher da ist. Und was du dann damit machst, ist immer noch deine Sache. Manche verstehen das nicht. Manche denken, auch wenn ich jetzt einen Rat kriege von irgendeinem Leiter, dann muss ich das ja tun. Wer sagt das? Du musst es prüfen. Und wenn du es für richtig erkennst, dann solltest du es tun. Ja? Das ist ja blöd, wenn nicht. Wenn ich einen guten Rat habe und er ist richtig, warum sollte ich ihn nicht tun? Ja. Vierter Punkt. Das Prinzip Glaube. Das Wort Gottes ist Maßstab und Quelle unseres Glaubens. Und du solltest dieses Wort Gottes täglich auf deinen Lippen haben. Und eben nicht nur da. Es muss da bleiben und es muss da sein. Ihr seht, das sind drei Türen auf diesem Bild. Und es sind drei geistliche Tore, um die es geht. Das erste sind deine Augen. Achte auf, was du siehst. Es gibt Dinge, da solltest du keinen zweiten Blick hinwenden. Die solltest du nicht tiefgehend betrachten. Manchmal bekomme ich Bücher oder DVDs oder Predigten und ich merke, in welche Richtung es geht. Ich sage, danke, ich möchte es nicht lesen, ich möchte es mir nicht anschauen. Meine Zeit ist so kostbar, ich möchte mich mit Dingen beschäftigen, die mich aufbauen. Wo ich weiß, diese Richtung ist das, was ich vom Wort Gottes her auch sehen kann. Und nicht irgendwas, was irgendein anderer Christ geschrieben hat. Und es gibt kaum mehr Müll als in christlichen Bücherläden. Entschuldigt mal. Aber da gibt es so viel falsche Theologie. So viel völlig unbiblischen Stoff, der selig ist, der aus Tradition herauskommt. Ich rede nicht von unserem Bücherladen. Ja, die Dinge sind relativ gut geprüft. Ich kenne nicht jedes Buch, aber die meisten. Aber es gibt da so viel, was du dir echt ersparen solltest zu lesen. Ich mag es, wenn Leute kommen, meine Mentoren empfehlen mir Bücher. Ich habe sofort, wenn ich irgendwo bin, Amazon, komm und dann wird bestellt. Was der mir sagt, wird bestellt, wird gelesen. Das habe ich von Anfang an gemacht. Zur ersten Zeit schon in Karlsruhe. Hatte ich jemanden, der mich so ein bisschen zu Jesus geführt hat und der hat mir Bücher empfohlen. Ich wusste, wenn der mir das empfiehlt, blind. Ich habe auf die Weise ungefähr 100 Bücher gelesen im ersten Jahr. Alle möglichen christlichen Bücher. Heute weil es sind Standardwerke oft geworden inzwischen. Aber ist gut. Lass dir Dinge empfehlen und das spart dir vielen Schrott. Ich rede vor allem über Fernsehen jetzt. Habe ich lange nicht mehr darüber gesprochen. Mach doch mal einen Monat einen Fernseher aus. Amen. Oder eine Kühnbiss, verschenk ihn einfach. Ja, wir verbringen da oft viel zu viel Zeit. Wenn du mehr als eine Stunde vor der Kiste am Tag hockst, hast du ein Problem. Definitiv. Es sei denn, du bist arbeitslos, hast ohnehin überhaupt nichts zu tun. Aber dann sollte man es vielleicht auch mal unterhalten, weil dann gibt es ja andere Dinge, die du tun könntest mit deiner kostbaren Zeit. So, achte darauf, wo füllst du deine Augen? Was machst du mit deinen Ohren? Auf was hörst du? Wer darf dir Ratschläge geben? Ja, meine Altfreundin von damals. Die kommt immer noch jeden Tag vorbei, der ruft mich jeden Tag an und sagt mir, was ich alles vom Müll mache und was ich alles nicht machen soll. Ey, wähle deine Ratgeber, wie das die Könige tun. Mach nicht den Fehler, wähle nicht so Leute wie Obama, Barack Obama. Wähle nicht so Leute. Er hat jetzt 20 Ratgeber gewählt. Da waren ein paar Christen dabei, ein paar Hindus, ein paar Moslems. Verstehst du? Du holst hier alles rein in deine Beraterstab und kannst dann da schön tolerant alles irgendwie abgleichen und kommst doch nirgendwo hin. Der Liebling von allen zu sein, ist ein schlechter Job. Wird auch der amerikanische Präsident irgendwann merken. Sein Liebling Gottes, und das zählt. Wähl deine Beraterweise. Guck, wo sind Männer oder Frauen in deinem Leben, die da sind, wo du hin willst. Und die lass reden. Denn die sind ja irgendwie da angekommen, oder? Das heißt, die haben was richtig gemacht. Und die dürfen mir auch einen Rat geben. Ich mache mir keinen Rat geben lassen von jemandem, der, was weiß ich, wenn ich meine erste Million verdienen will und habe jemanden, der pleite ist. Warum soll der mir einen Rat geben können? Er hat keinen Rat zu geben. Er muss seine Erfahrung selbst machen erst. Okay? Und schließlich dein Mund. Achte darauf, was du sprichst. Haben wir im Januar ja viel drüber gesprochen in der Konferenz. Achte darauf, was du sprichst. Lass gewisse Worte einfach nicht passieren. Halt sie zurück. Ehre sei Gott. Erinnere dich an die biblische Erfolgsformel. Das richtige Tun heißt auch das richtige Sagen. Und zwar in Beständigkeit. Wie geht's dir? In Jesu geht's mir fantastisch. Ist keine Lüge, selbst wenn deine Schmerzen gerade in dem Moment ihren Höhepunkt erreichen. In Jesu geht's mir fantastisch. Ich bin geheilt in Jesu Wunden. Preis dem Herrn. Das ist eine Antwort, die du mich hören lassen würdest. Mit Ausnahme von ein, zwei Personen, die so nah an mir dran sind, denen ich auch mal sagen würde, also gerade habe ich ein bisschen Krankheitsmanifestationen, wo ich ein bisschen leide. Kannst mal die Hände auflegen, einfach einen Segen über mir aussprechen. Das ist okay, so Leute muss es geben, denen ich auch mal sowas sagen kann. Aber bestimmt nicht jedem. Und ich lüge damit nicht, wenn ich sage, in Jesu Namen geht's mir fantastisch. In Jesu Namen bin ich geheilt, mir geht's gut. Und diese Worte allein machen einen Unterschied. Okay? Sei du nur stark und mutig. Und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst. Sagt Josua 1, Vers 7. Oder eine andere Schriftstelle. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht oder Disziplin. Das alles unter das Prinzip Glaube. Das ist, was wir Glaube haben. Furcht ist ein Glaubenskiller. Lass ihn nicht in dein Leben rein. Sondern stattdessen, fünftens, lebe in der Salbung. Die hatten im Alten Testament nur die Könige, Priester und Propheten. Und im Neuen Testament hat sie jeder, der im Heiligen Geist getauft ist. Eine Salbung, die für jeden neutestamentlichen Gläubigen gedacht und zugänglich ist. Preis sei Gott. Da steht es nochmal schwarz auf weiß. Der zweite Petrus, glaube ich. Jetzt Petrus nicht. Wir sind königliche Priester. Das heißt, wir haben diese Salbung zur Verfügung. Die Frage ist, was wir damit machen. Wir reden ja zu Pfingsten noch mal ein bisschen hier drüber. Und nachher wird Bruder Reinhard auch da ein Gebet hineinleiten. Ich überspringe jetzt ein bisschen. Sechstens. Das übernatürliche Leben ist ein Schlüssel für diesen Erfolg. Das Richtige zu tun heißt, im übernatürlichen Leben zu bleiben. Übernatürlich heißt, dass es über dem Natürlichen vom Niveau her passiert. Es ist nicht auf derselben Ebene wie alles, was du anfassen kannst. Übernatürliches Leben kommt vom Geist und fließt wieder zum Geist hin. Es hat eine andere Qualität als das natürliche Leben. Deswegen sagt Jesus, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Oder überfließen, wie es die Schlachter ausdrückt. Überfließendes Leben. Das ist es, wo wir am Anfang schon mal gesprochen haben. Denkt dran, dass nur Jesus rettet. Auch das steht hier. Es rettet niemand sonst. Es rettet keine Religion, es rettet auch nicht dein bestes Werk, was du tun kannst. Es rettet auch keine christliche Religion. Auch kein CCLM-Mitgliedschaft kann dich retten. Alleine Christus ist der Retter. Wir laden ein hierzu, jedes Mal, auch gleich, wenn wir das tun, diesen Retter kennenzulernen und dann ist Rettung möglich. Preis sei Gott. Wie lerne ich übernatürlich zu leben? Zunächst mal durch die gelebte Beziehung mit dem Heiligen Geist Gottes. Auch durch geistige Vorbilder, die Gott mir gibt. Denn nur wer selbst in aktiver Jüngerschaft lebt, kann aktiv Menschen führen. Denn erinnere dich, ich kann nie weitergehen, als ich selbst, oder nie weiterführen, als ich selbst gegangen bin. Und wo ich bin, kann ich anderen mithelfen, hinzukommen. Aber dahin kann ich niemand hinziehen, der von hier kommt, weil ich bin ja noch nicht da. Ich muss vorher selbst da angekommen sein. Und der letzte Punkt, du bist die Botschaft. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, sagte Jesus, damit ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Oder Paulus sagte, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder. Nachahmer heißt, mach was vor, das richtig ist. Tu das Richtige, damit andere es sehen. Die aktive Verkündigung des Evangeliums hat große Kraft und sie findet statt durch das Sein, durch dein Sein, durch dein Vorbild, durch deine Worte und durch die Wahrheit in dir und durch dich. Und das ist alles nicht so sphärisch und nicht greifbar, es ist sehr wohl greifbar. Es hat was mit Integrität und Charakter zu tun, den Gott entwickelt. Und Menschen lieben es, mit Menschen zu tun zu haben, die das haben. So sei auf dem Weg und hör nicht auf, jemand zu werden, der so ist. Lebe den Lebensstil von Jesus. Ich wiederhole ganz kurz die Folien von letztem Mal. Ihr seht, das Auto fährt auf dem Wasser und wir machen das auch. Wir gehen auf dem Wasser, wir gehen Jesus nach, wir handeln danach. Wir sind eine Person voll Integrität, auch das gehört hierzu. Wir sind klar im Umgang mit eigener Schuld. Wir wissen, dass wir selbst Schuld hatten. Oder wenn wir noch nicht Vergebung empfangen haben, bewusst, dann haben wir sie noch. Dann müssen wir die gleich loslassen und loswerden. Denn wir selbst sind der Grund fürs Kreuz. Wir sollen klar sein im Umgang mit Schuld von anderen. Wenn jemand schuldig geworden ist an dir, dann vergib und vergib schnell. Lass dir nicht einen Monat Zeit, bis du sagst, ich kann jetzt nicht vergeben. Du kannst es dir überhaupt nicht leisten, jetzt nicht zu vergeben. Ich habe viele Menschen beobachtet, die mir ins Auge gesagt haben, ich kann jetzt nicht vergeben. Du weißt ja nicht, was mir alles angetan worden ist. Aber wisst ihr, was war? Jahre später immer noch dieselbe Bitterkeit, immer noch dieselbe Depression. Also ist nichts passiert. Aber sie konnte ja nicht vergeben. Das ist ein selbstgemachtes Gefängnis. Wir müssen vergeben. Denn nicht vergeben heißt, selbst Gift zu nehmen und zu hoffen, dass der andere dran stirbt. Das funktioniert nicht. Lass Stolz und Hochmut keinen Teil an dir haben. Denk nicht besser von dir, als du denken solltest. Wisse, dass du aus Gnade gerettet bist und dass du heute genau die Person bist, aus Gnade von Gott her. Das sind nicht deine Werke, die dich dazu gemacht haben. Viele andere waren mit dir auf dem Weg, sind nicht da, wo du heute bist. Wo sie vielleicht klüger sind als du, reicher sind als du oder keine Ahnung was sind als du. Aber Gott hat dich gerettet. Er hat dir Gnade gegeben. Er hat dich rausgezogen. Und denk nie besser von dir als von anderen dadurch. Wir können dafür nichts. Wir sind gerettete Sünder. Preis sei Gott. Wir sind heilig heute, wir leben in Heiligung, wir sind die Gerechtigkeit Gottes, wir stehen ohne Makel, ohne Tadel vor Gott, das sagt die Bibel über uns. Das ist so fantastisch, aber kein Grund uns zu erheben und zu sagen, ja, ich bin Christen, du, abschau. So gehen wir nicht um, kein Stolz. Lebe ewigkeitsorientiert, vergiss bei all dem nicht, dass es letztlich immer darum geht, bei ihm zu sein für Ewigkeit. Wenn wir hier an der Krankheit leiden sollen oder in der finanziellen Schwierigkeit, selbst wenn unsere Ehe kaputt gegangen ist, das ist es, was über all dem steht. Und diese Hoffnung ist die, die uns trägt durch alles hindurch, was wir hier erleben. Wir haben schlimme Dinge erlebt zum Teil und wir werden sie vielleicht noch erleben, aber wenn wir darauf konzentriert bleiben, mein Ziel ist der Himmel, nicht hier auf Erden, das Beste aller Leben zu führen, das ist eine Nebenerscheinung, aber nicht das Hauptziel. Das Hauptziel bleibt er und bleibt die Zeit bei ihm. Und lebe lösungsorientiert und proaktiv. Auch da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Und der zweite Punkt, den machen wir ganz kurz, Beständigkeit. Das ist Thomas Alva Edison, der Erfinder der Glühbirne. Ein sehr intelligenter Mann, der damals mitbekam, wie alle Haushalte eine Gaslaterne hatten, jeder einzelne. Und hat gemerkt, wie schnell diese Gaslaterne, diese Erfindung vor ihm, sich verbreitet hat, millionenfach und viel, viel Geld eingebracht hat. Und dieser Mann dachte, wenn ich das schaffe, ein elektrisches Gerät zu erfinden, das mit Kabel läuft, dann kann ich so viel Profit machen. So viele Menschen werden das haben wollen, weil es ja viel einfacher ist als die Gaslaterne. Und er hat nicht aufgegeben. Er hat 2000 Glühbirnen zerstört, bevor eine länger als 1000 Stunden gebrannt hat und damit fähig war, sie auf den Markt zu bringen. Und der Erfolg ist Geschichte geworden. Bis heute steht er da. So Beständigkeit ist der Zwilling des Glaubens, denn nur zusammen bringen die beiden Frucht hervor, die bleibt. Ich kann meinen Glauben nicht auf die Offenbarung von gestern bauen. Ich brauche sie aktuell immer wieder und neu. Und so sehr wir als Fast-Food-Generation es uns auch wünschen, dass wir unseren Glauben während einer kurzen Tageslese oder einer 2,5-minütigen Gebetszeit aufbauen können, so wenig ist das real. Gute Dinge brauchen Zeit. Gute Dinge entwickeln sich und formen uns. Denn es geht letztendlich um Charakter, der hierdurch geformt und gemacht wird. Und unser Glaube ist Gott sei Dank ja mehr als eine religiöse Tradition. Es geht primär um Beziehung, eine Beziehung zwischen Gott und zwischen dir. So wie auch dein Ehepartner, deine Eltern, deine Freunde, deine Kinder Zeit mit dir brauchen, damit die Beziehung sich entwickelt. So ist es mit Gott und dir auch. Für manch einen bedeutet das bloß 1 bis 2 Stunden weniger Fernsehen am Tag. Und du hast wunderbar Zeit, in deiner Bibel zu lesen, mit Gott zu sprechen, ihm Dinge zu sagen, mit ihm spazieren zu gehen oder was auch immer dein Weg ist, um mit ihm Zeit zu haben. So lies in seinem Wort, bete Gott an, meditiere über seinem Wort und sprich mit Gott als deinem Vater. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. In den Versen 6, 9 und 18 in diesem Kapitel, vielleicht habt ihr das schon mal gelesen, steht überall dasselbe drin. Nämlich sei du kühn und mutig. Sei stark und mutig. Und im Grundtext bedeuten diese Worte wortwörtlich: ergreife und lass nie mehr los. Das ist die Bedeutung von sei stark und mutig eigentlich. Ergreife und lass nie mehr los. Das, was wir in Galater 6 gesehen haben, dasselbe Spiel. Tu das Richtige und hör nicht auf. Halt durch. Greife nach dem Richtigen und halte es dauerhaft fest. Halleluja. Und ich möchte jetzt gerne etwas überspringen und hier hinkommen. Lass uns doch zusammen stehen, bitte. Um mit Gott in Beziehung zu kommen, bedarf es nicht mehr als einer einzigen Entscheidung. Nämlich die: Gott, dein Wille geschehe in meinem Leben, nicht länger mein eigener. Und ich möchte, dass wir dieses Gebet jetzt zusammen aussprechen. Und gerade wenn das für dich was Neues ist, es ist deine Möglichkeit zu sagen: Gott, ab heute will ich mit dir zusammenleben. Und ich will nicht mehr hier rausgehen heute, ohne dass ich dich mit rausnehme. Denn das passiert. Wenn wir Gott unser Leben geben, dann nimmt Gott Teil in unserem Leben und wird Teil unseres Lebens. Schließ doch deine Augen. Na, das geht jetzt schwierig. Oder schließ die Augen, ich spreche es dir vor. Konzentriere dich jetzt nicht auf mich oder auf irgendjemand, auch nicht auf deinen Nachbarn, sondern auf Gott selbst. Sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube an dich. Bitte vergib mir mal alle meine Sünden. Und sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange jetzt deine Vergebung und das ewige Leben. Ich will dich kennen und auch anderen den Weg zu dir zeigen. Dein Wille geschehe in mir und durch mein Leben. Amen. Preise Gott. Ich möchte fragen, ob jemand hier heute zum ersten Mal von ganzem Herzen dieses Gebet mitgesprochen hat. Würden Sie mir das kurz anzeigen, wenn da jemand ist? Dankeschön. Ist da noch jemand? Ich möchte Sie einladen, mal zu mir zu kommen. Sehr kühl und sehr mutig. Darf ich fragen, wie alt du bist?
17.
17 Jahre. Ich war nur 3 Jahre älter, als ich das erste Mal diese Entscheidung getroffen habe. Aber ich kann dir heute sagen, über 20 Jahre später, es war die beste, die ich in meinem ganzen Leben getroffen habe. Ich möchte herzlichen Glückwunsch sagen dazu. Und ich möchte dir anbieten, ein kurzes Gespräch mit diesen beiden lieben Herren zu führen nebenan. Die möchten dir noch was schenken und ganz persönlich für dich beten. Okay. Ja, sei Gott. Dankeschön. Und wir schauen jetzt rein in Reinhard Bonnkes letzten Film. Kann man dazu alle Lichter ausmachen?
Die Welt ist erfüllt von der Größe und Bedeutung Gottes. Und er möchte sie mit uns teilen. Gott ist beglückt, wenn er gute Gaben an seine Kinder verteilen kann. Er steht uns still zur Seite als unser geheimer Held und steigert unser Potenzial. Gott verlangt nie von uns, etwas ohne ihn zu tun. Und er hat uns versprochen, dass mit ihm nichts unmöglich ist. Wir müssen nur eines tun, seinen Erfolgsplan einhalten. Gott braucht keine bedeutenden Menschen für bedeutende Aufgaben. Er wünscht sich einfach nur gehorsame Menschen. Er stellt uns bedeutende Aufgaben und die Aufgaben machen uns bedeutend. Gott sorgt dafür, dass seine Diener den Aufgaben auch gewachsen sind. Solch eine Aufgabe, der wir auch gewachsen sind, hat Gott für uns alle. Und wenn wir ihm gehorchen, werden wir Erfolg haben. Misserfolg steht nicht auf Gottes Agenda. Wir müssen an den Erfolg glauben und wir müssen für den Erfolg glauben. Wir lesen in Josua 1, Vers 8, dann wird es dir auf deinem Weg wohlergehen und du wirst Erfolg haben. In Psalm 1, Vers 3 steht, alles, was er tut, gelingt ihm. Und in 2. Chronik 20, Vers 20 steht, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann werdet ihr Erfolg haben. Beanspruche Gottes Verheißungen. Uns wird dasselbe versprochen wie den Aposteln. Wenn wir so leben wie die Apostel, dann kriegen wir auch das Werkzeug, das wir für die Aufgabe brauchen. Was Jesus verspricht, hält er auf jeden Fall ein. Lasst es mich noch einmal zusammenfassen. Wenn ihr tut, was die Apostel taten, werdet ihr erhalten, was die Apostel erhielten. Ihr könnt es einfordern, einen gerechten Anteil für jeden. Merkt euch, dass Gott bei euch ist. Für was für einen Gott halten ihn einige Menschen eigentlich? Er sagte, Ich werde ja mit dir sein. Und Jesus sagte, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Trotzdem hören manche Leute nicht auf zu betteln, sich zu quälen, ihn zu bestürmen, er möge bei ihnen sein. Warum denn Gott um etwas bitten, was er, wie er immer sagte, auf jeden Fall tun wird? Beim Gottesdienst in der Gemeinde hört man solche Gebete. O Herr, sei bei uns hier und heute. Komm herab, o Herr, sei mit uns. Die müssen wohl vergessen haben, dass Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Charles Spurgeon hielt eine berühmte Predigt und sie hieß »Die einzige Gewissheit des Christen«. Es ging um Christi ununterbrochene Anwesenheit unter seinen Nachfolgern. Aber es ist eine Gewissheit, derer sich viele Christen leider nicht sicher sind, sehr viele. Sie plagen sich im Gebet und rackern sich wirklich ab, in der Angst, dass der Herr sich nicht zeigen würde. Es liegt einfach nicht in unserer Hand. Gott ist absolut treu. Er hat niemals jemanden im Stich gelassen, der sich auf seine Treue völlig verließ. Und er wird es auch niemals tun. Das Neue Testament legt besonderen Wert auf Kühnheit. Im Buch der Sprüche erfahren wir, dass Mut eine Eigenschaft der Gerechtigkeit ist. Der Gerechte, der fühlt sich mutig wie ein junger Löwe. Das Mittel gegen Furcht ist nicht Tapferkeit, sondern es ist Vertrauen in Gott.
Jesus bringt die Sache direkt auf den Punkt mit 5 Worten. Fürchte dich nicht, glaube nur. Das biblische Wort ist Phobia. Habt keine Phobia, habt Glauben. Deshalb ist auch in der Offenbarung 21, Vers 8 die Rede von den Feigen und Ungläubigen, deren Los der See, der mit Feuer und Schwefel brennt, sein wird. Unglaube und Feigheit gehen Hand in Hand. Der Psalmist wusste, dass das Geheimnis darin bestand, Gott zu vertrauen. Er sagte, an dem Tag, da ich mich fürchte, vertraue ich auf dich. Daniel hatte wirklich sehr furchteinflößende Erlebnisse, aber er sagte, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen und entsprechend handeln. Oder wie es in manchen Übersetzungen heißt, sie wehren sich mutig. Seid mutig, seid stark, denn der Herr, euer Gott, ist mit euch. Wir müssen Gottes Wort studieren. In Josua Kapitel 1, Vers 7 heißt es, du musst darauf achten, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wohin immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, darüber nachsinnen sollst du, Tag und Nacht, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und du wirst Erfolg haben. Ein Seemann kennt bestimmt die See und die Karten und sein Schiff. Aber täglich hat er sich auf neue Verhältnisse einzustellen. Und er muss sich vergewissern, dass der Kompass nicht abweicht und der Kurs auf den nächsten Hafen gesteckt ist. Neue Verhältnisse und Herausforderungen ergeben sich täglich für uns alle und sie können uns vom richtigen Kurs abbringen. Deshalb müssen wir Zuflucht nehmen in dem Wort Gottes, das er uns für unsere täglichen Bedürfnisse gibt. Es ist ein Unterschied, ob man die Bibel nur kennt oder sie auch zu sich sprechen lässt. Ja, man kann die Bibel auswendig lernen und trotzdem nicht verstehen. Ich kenne den 23. Psalm auswendig, wie die meisten Christen. Ich muss ihn jedoch immer wieder neu für mich erfahrbar machen. Schlagt eure Bibel auf, um zu hören, was Gott euch heute zu sagen hat. Hört seine Anweisungen, damit ihr seine Gedanken für euch auch begreift. Christliche Gemeinden, die handeln, werden wachsen. Gemeinden, die einfach nur da sitzen, sich gegenseitig nur ansehen und träumen und auf einen besonderen Tag warten, einen Erweckungstag, die für einen anderen Tag beten, werden irgendwann an Altersschwäche sterben. Aber Menschen, die etwas getan haben, um die Welt zu verändern, taten das, als niemand dachte, der Zeitpunkt dafür sei richtig. Sie hätten auf bessere Bedingungen warten können, aber sie handelten und änderten die Bedingungen. So beginnt nämlich eine Erweckung. Irgendjemand denkt, gebetet und gewartet habe er lange genug und fängt einfach an, das Evangelium zu predigen. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Das Morgen gehört uns nicht. Heute ist der Tag. Weisheit. Im 2. Korinther 6, Vers 3 steht, wir geben niemandem und in keiner Sache irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird. Stolpersteine, in den Weg gelegt durch Prediger und andere Christen, sind nicht immer Todsünden, aber sie sind all das, was viele Menschen abstößt. Unsere Lebensführung ist wichtig. Aber nicht nur die Art, wie wir leben, sondern auch die Art, wie wir von Christus sprechen, kann die Menschen abstoßen. Selbst winzige Dinge sprechen eine deutliche Sprache in der Gemeinde, die uns zuhört. Aber überall sind die Menschen leicht vor den Kopf gestoßen, wenn wir bombastisch, egoistisch, prahlerisch, feindselig, kritisierend, arrogant und selbstgefällig sind. Die Menschen wollen Gott. Wenn du nicht gesalbt bist, reichen auch viele Worte nicht aus. Man könnte ein Buch füllen mit der Nennung von Stolpersteinen. Wie könnt ihr sie vermeiden? Mit einer einfachen Sache. Liebe. Es gibt einige, die haben von Natur aus ein linkisches Verhalten. Aber die Liebe wird es überdecken. Allerdings muss die Liebe echt sein, nicht nur eine Maske. Ausdauer. Im 2. Korinther 6, Verse 4 und 5 ist die Rede davon, dass wir uns in allem als Gottes Diener empfehlen. In großer Standhaftigkeit, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, ebenso in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in Mühen, schlaflosen Nächten und Hunger. Paulus will sich als Vorbild empfehlen. Er tut es nicht, indem er prahlt mit seinen großen Wundern oder seiner Gelehrsamkeit. Er macht es, indem er Entbehrungen erträgt. Das verherrlicht den Herrn Jesus Christus, der Paulus das ertragen lässt, was eigentlich unerträglich ist. Als er erschöpft war, wurde er erfrischt. Als er am Ende war mit sich selbst, war er am Anfang von Gottes Reserven für ihn. Ja, so war's. Allerdings meint er nicht nur ertragen, was passiv ist. Er meinte mehr Ausdauer, was aktiv ist. Sich nicht entmutigen lassen. In der Apostelgeschichte sagt Paulus an einer Stelle, ich weiß, dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt immer wieder bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Der Mann am Pflug, der zurückblickt, pflügt eine krumme Furche. Größe. In 2. Korinther Kapitel 6, Vers 8 bis 10 erfahren wir, durch Ehre und Unehre, üble Nachrede und bei Lob, als Verführer, dennoch betrachtet als Wahrhaftige, als Unbekannte und dennoch betrachtet als Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben weiter. Als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Leidgeprüfte, aber uns alle Zeit freuend, als Arme, ja, aber viele reich machend. Und am Ende heißt es, nichts habend und doch alles besitzend. Das ist es, was ihr erwarten könnt, wenn ihr Christus auf eure Weise dient. Wahre Größe. Die Welt sieht Gläubige vollkommen verdreht, als das Gegenteil dessen, was sie eigentlich sind. Ja, man spricht von ihnen als Hochstapler, als aussterbende Nobodies, als ein herumgestoßener, trauriger Haufen Leute, der nichts hat. In Wirklichkeit straft das Leben, das diese Menschen führen, diese Berichte Lügen, So sieht's nämlich aus. Amen. Ganz egal, was von ihnen behauptet wird, diese Christen beweisen wahre Größe, indem sie weitermachen. Und zwar still und demütig. Mhm. Gott verteidigt sie. Größe, wie die Welt sie kennt, ist falsch. Mhm. Die Welt schafft sich Götter mit Füßen aus Ton. Unwürdige Personen werden verehrt und aufs Podest gestellt, gelobt und bewundert, mit Reichtümern überhäuft. Aber Gott bildet sich inzwischen etwas Neues heran, einen neuen Menschenschlag. Die Welt erkennt diesen Menschenschlag noch nicht wirklich. Vielleicht erkennen sie sich selber noch nicht wirklich, aber sie tragen in ihrem Inneren schon die wahre Größe Gottes. Ohne das Feuer des Heiligen Geistes sind unsere Möglichkeiten begrenzt. Was wir unbedingt brauchen ist die Flamme von oben. Erinnert euch doch mal. Ostern hat es gegeben. Jesus verließ das Grab. Was für ein mächtiges, überwältigendes Ereignis und triumphaler Anlass. Und dennoch, sofort nach der Himmelfahrt, stritten die Jünger noch immer miteinander und wie sie miteinander stritten. Und sie zweifelten. Aber dann später, nach dem Pfingsttag, nachdem sie die Flamme von oben empfangen hatten, so scheint mir, waren alle Konflikte, alle Zweifel weggebrannt vorbei. Sie begannen Sturm zu laufen, gegen die Tore der Hölle liefen sie an und bekamen die Oberhand. Der Zweck dieser herrlichen Flamme, die von Jesus aus der Höhe zu euch kommt, ist, euch auf den Weg zu bringen, um für Gott zu streiten. Damit euer Zeugnis ablegen, damit euer Predigen, euer Evangelisieren vom Feuer des Heiligen Geistes erfüllt ist, werdet ihr wirksam werden, jawohl. Ihr werdet ausziehen und ihr gebt Zeugnis ab und predigt und dient damit Jesus. In Matthäus 3, Vers 11 stellt Johannes der Täufer einen ganz anderen Täufer vor. Jesus, den Täufer. Johannes sagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Mit dem Heiligen Geist taufen und mit Feuer. Johannes taufte im Wasser, aber Jesus, der größere Täufer, steht in einem Fluss aus flüssigem Feuer. Dabei legt er seinen Arm um dich und mich und er tauft uns beide indem er uns in das Feuer eintaucht. Eintaucht in das Feuer des Heiligen Geistes. Denkt daran, Gott sitzt nicht etwa bei denen, die nur sitzen, sondern er geht voran mit denen, die gehen. Und er arbeitet mit denen, die arbeiten. Deshalb sage ich, ihr müsst jetzt endlich gehen. Jesus wird euch herausholen aus dem tiefsten Abgrund. Aber er wird euch ganz bestimmt nicht aus einem bequemen Sessel heben, das nicht. Aus dem müsst ihr schon selbst aufstehen. Ihr müsst laut rufen von der Erde zum Himmel, so wie es Jesaja tat, als er sagte, hier bin ich, Herr. Sende mich. Jetzt liegt es bei euch. Der heiligste Moment ist gekommen. Ich glaube, Jesus ist jetzt bei euch. Der Heilige Geist ist gekommen. Ihr seid da. Und ihr werdet jetzt dieselbe Gabe empfangen, die ich persönlich vor so langer Zeit auch empfangen habe. Ihr empfangt eure Flamme für euer Haupt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, die Gelegenheit, kniet einfach nieder, wo ihr auch seid. Erhebt eure Hände zum Himmel. Öffnet euren Geist, öffnet ihn. Öffnet ihn für den Geist Gottes. Und nun wird Jesus euer Leben verändern. Und er gibt euch diese wunderbare Gabe umsonst. Im Namen Jesu Christi empfangt das Feuer des Heiligen Geistes jetzt. Die ersten Apostel oder auch Martin Luther, John Wesley oder George Whitefield, sie sind alle Geschichte. Gott hat jetzt nur noch uns, nur uns. Aber mehr braucht er auch nicht. Das ewige Heil unserer Generation steht auf dem Spiel. Jetzt liegt's an mir und dir.
Tapferkeit, sondern das Vertrauen auf Gott. Und das haben wir. Und darum können wir sagen, wir haben keinen Geist der Furcht. Und damit kein Hindernis, das zu tun, was Gott möchte, dass wir tun. Wir sind frei, über das hinauszuwachsen, was bisher war. Er ist längst nicht mehr alleine. Auf weitem Feld. Viele andere sind gegangen. Und viele weitere werden gehen. Und wir sind hier für unsere Nation und für unsere Generation. Wir und viele andere Christen in unserem Land. Doch wenige stehen bereits. Und noch weniger gehen. So lasst uns entwickeln zum Stehen und zum Gehen. Und einen Unterschied zu machen für Tausende und Zehntausende von Menschen. Hier gerade in unserer Region, in unserer schönen Stadt, in den Dörfern unserer Umgebung. Die Menschen suchen und wir haben Antworten. Ehre sei Gott. Können wir noch mal den Beamer haben? Denn ich möchte das noch euch mitgeben, liebes Lobpreisteam. Kommt noch für ein Abschlusslied auf die Bühne. Und ihr denkt immer daran, wir sind